Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Die hat heute einen schwarz-gelben Anstrich, weil der Clubchef von Schwarz-Gelb zu Gast ist. Der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist da, Hans-Joachim Watzke. Herzlich willkommen Ihnen.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich total, weil das so selten ist, dass man Sie mal hinterm Ofen vorlocken kann, dass Sie sich Zeit nehmen für so eine Sendung.
Das ist eigentlich gar nicht so selten, nur es gibt ja noch etwas mehr als in HR und demzufolge gibt es natürlich auch viele Wünsche und ich versuche schon nicht zu viel zu machen, das ist schon klar, aber manchmal. Aber jetzt habe ich auch mal dem Thema hier nachgegeben.
Man könnte fast sagen, Herr Watzke, der BVB ist so ein Stückchen Hessen, weil viele hessische Fußballfans, das können wir jedes Wochenende beobachten, sind BVB-Fans. Sie sind quasi so ein Steinwurf von der hessischen Grenze aufgewachsen in Marsberg, Erlinghausen. Wie ist denn Ihr Draht zu uns nach Hessen?
Ja, sehr gut, weil in Hessen, also bei uns, wo ich herkomme, da spricht man ja nicht von Hessen, sondern das sind ja die Waldecker, die da auch Wert drauf legen, also Nordhessen im Prinzip. Und hinter Erlinghausen, meinem Heimatort, einen Kilometer später, ist die hessische Grenze. Und von daher hat man natürlich immer sehr viele Querverbindungen auch gehabt. Und ich mag Hessen total. Zum Beispiel sind ja die Hessen etwas liberaler als die Nordrhein-Westfalen. Und wenn ich dann sonntags mal daheim bin, dann fahre ich ab und zu mal nach Bad Ahrhausen zum Kaffee trinken, weil ich damit auch noch eine Zigarette dazu machen kann. Und das geht in NRW nicht. Und da beneide ich die Hessen, genau wie in Willingen oder so, wo ich auch öfter mal bin. Das ist alles da. Ja, das Hessen ist gut gemanagt, muss man sagen.
Dann sind Sie also in Erlinghausen aufgewachsen. 1000 Einwohner ungefähr, wenn ich richtig informiert bin. Sind Sie ein Landei?
Jein, sagen wir mal so. Ich hatte ja auch immer den Bezug zum Ruhrgebiet, weil mein Vater kommt ja aus Bochum gebürtig. Ist dann durch den Krieg vollweise geworden und dann irgendwann in Erlinghausen gelandet. Aber wir hatten natürlich noch viel Verwandtschaft auch im Ruhrgebiet, sodass ich also auch genau wusste, wie es da lief. Aber wenn Sie so wollen, bin am Land aufgewachsen und ganz ehrlich gesagt, das schadet auch nicht zwingend. Hilft so ein bisschen den äußeren Gefahren ein bisschen mehr zu entgehen und hilft auch ein bisschen manchmal vielleicht in manchen Lebenslagen ein bisschen bodenständiger zu sein.
Der Watzke in Dortmund natürlich, über den wir reden müssen. Die große Liebe, die echte Liebe, worüber Hans-Joachim Watzke ein Buch geschrieben hat. Echte Liebe im Bestseller. Und wir reden heute Vormittag natürlich über Schwarz-Gelb. Wir reden aber auch über so ein paar andere Farben der Fußball-Bundesliga. Wir erfahren mehr über den Macher im deutschen Profifußball bis 12.
HR1, genau meins.
Hans-Joachim Watzke ist zu Gast heute im HR1 Talk, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Herr Watzke, Geschäftsführer dieses großen Vereins zu sein, ist das ein Traumjob für Sie?
Definitiv, das ist mein absoluter Traumjob. Ich würde ihn auch für keinen anderen tauschen.
Und, das ist eine Ansage.
Nein, das ist ja völlig klar, weil das ist auch so. Ich mache das jetzt 15 Jahre und ich kann für keinen anderen Verein arbeiten. Also selbst wenn das hier irgendwann mal zu Ende gehen würde, was ich zwar nicht zwingend glaube, was aber immer passieren kann im Fußball, wäre ich für keinen anderen Verein offen, weil wenn du das so machst, dass das dich mit Haut und Haaren auffrisst, dann musst du das für einen Verein sein, für den du brennst. Und ich brenne nur für einen. Das ist mein Verein sein ganzes Leben lang und es wäre völlig ausgeschlossen, dass ich für einen anderen Verein was mache.
Seit 2005 machen Sie das, Sie sagen seit 15 Jahren. Was sind Sie denn für ein Chef? Können Sie sich selbst einschätzen? Sind Sie der mit dem Zuckerbrot oder der mit der Peitsche?
Ja, weder noch. Ne? Aber ich versuche schon, so alle Führungsfacetten auch so ein bisschen auszuleben. Das heißt also, immer ein bisschen antizyklisch auch vorzugehen. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass so ein bisschen mal, Schlendrian ist zu viel gesagt, aber wenn ich so ein bisschen so der Ruhemodus einkehrt, dann kann ich schon auch mal relativ fordernd sein. Umgekehrt, wenn ich merke, dass aber jemand auch Probleme hat und wenn ich merke, dass irgendwo es ein bisschen hakt und so, dann ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man ein bisschen fürsorglicher ist. Also ich glaube, Fürsorglichkeit wird man mir sicherlich attestieren. Ich schreie nicht rum, das ist auch klar. Also das ist, ich hasse das. Ich habe das mal in meinem früheren Leben, wo ich noch Angestellter war, erlebt, dass da so eine richtige Schreikultur da in dem Unternehmen war. Und das habe ich von dem Moment an gehasst. Und das sage ich auch jedem Mitarbeiter. Also wir können alle Probleme der Welt lösen, aber nicht durch Schreien.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn da? Also in einem Unternehmen würde man sagen, ich bin der Geschäftsführer eines so und so großen Unternehmens. Können Sie sagen, wie viele Leute in Dortmund quasi nach ihrer Pfeife tanzen?
Das Mittelständische mittelständische Unternehmen mit der Strahlkraft eines DAX-Konzerns, das ist das Problem, weil wir haben 850 Leute ungefähr. Das hört sich jetzt erstmal schon für einen Fußballclub viel an, für ein Unternehmen nicht so viel. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass du alles vor den Augen der Öffentlichkeit abwickelst, ist es dann natürlich schon auch eine ganz andere Situation. Ja, ungefähr so viel. Als ich gekommen bin, waren es 140. Und wir sind natürlich in den 15 Jahren enorm gewachsen.
Sie haben das 2005 übernommen, dieses Geschäft. Da drohte der BVB in die Insolvenz zu schlittern. Dann haben Sie einige Jahre echt offensichtlich genau den richtigen Riecher gehabt. Sind Sie ein Sparfuchs? Also haben Sie den BVB gesund sparen müssen?
Nein, das wäre ja zu kurz gegriffen. Nee, Sparfuchs überhaupt nicht, weil das wäre ja so ein klassischer Sanierer. Und das haben wir ja schon 100-mal erlebt, dass die ein Unternehmen dann erst sanieren, dann 3 Jahre später geht es trotzdem pleite. Und wo ich mit meinen Mitarbeitern schon stolz drauf bin, ist, dass wir es geschafft haben, nicht nur die Insolvenz zu verhindern, was ja dramatisch knapp war. Wir hatten ja zum Beispiel bis September 2006 hatten wir einen Gläubigerbeirat. Also von daher, das war schon keine lustigen Zeiten. Sondern dass wir auch aus diesem Szenario heraus es geschafft haben, das Unternehmen weiterzuentwickeln und heute stärker denn je zu machen. Das ist, wenn man so will, eine Sanierungsleistung, aber nicht da einen Club kaputt sparen und anschließend in der dritten Liga wach werden.
Das ist eine echte Liebe, Herr Watzke.
Ja, definitiv. Das soll ja auch, dieses echte Liebe soll ja genau das Gefühl beschreiben, was ich auch in meinem Verein gegenüber empfinde und was auch unsere, wir haben in Deutschland 11 Millionen Fans, was die ganz überwiegend im Verein empfinden. Das soll nicht jetzt das Gefühl beschreiben, was ein Profi, der beim BVB spielt, vielleicht zu seinem Club hat. Das ist heute, in der heutigen Zeit, wäre das etwas zu romantisch. Hier geht es eher um das Thema Verein und Fans.
Wie romantisch sind Sie denn, wenn es um diese schwarz-gelbe Liebe geht? Also wie viele BVB-Trikots haben Sie im Schrank?
Ja, das ist für mich keine Sache. Ich habe sicherlich ein paar im Schrank, aber das ist nicht eine Frage des Trikots, sondern das ist einfach ein tiefes Gefühl. Du verlierst natürlich nach 15 Jahren in dem Job auch ein bisschen der Romantik. Da muss man uns auch nichts vormachen. Aber es ist immer noch da. Es gibt das immer noch. Wenn ich zum Beispiel im November auf die Mitgliederversammlung gehe, das ist für mich wie auf einem Familientreffen. Dann können Sie es jetzt auch albern und kitschig finden, aber dann diskutieren wir viel und auch dann manchmal kontrovers und am Ende singen wir alle das Vereinslied. Das mag ich, sowas mag ich.
Ja, wenn man da Gänsehaut kriegt.
Ja, es ist einfach schön und das gibt dann auch wieder Kraft, dass ich weiß, dass nicht jeder, der beim BVB landet, als Spieler sein ganzes Leben lang hier bleiben wird und so, das ist auch klar. Das hat auch mit Romantik nichts zu tun, aber so ein Club, der sich sehr stark in der Antidiskriminierungsarbeit betätigt, der jetzt sehr stark auch speziell in diesem Thema nochmal gegen Antisemitismus kämpft und der für Toleranz wirbt, da fühlt man sich dann schon sehr wohl.
Hans-Joachim Watzke im HR1 Talk. Mein Gast im HR1 Talk heute ist Hans-Joachim Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, der Chef eines der deutschen Top-Vereine. Warum ist es denn der BVB? Also Sie haben gerade schon über diese Herzensverbindung gesprochen, was Sie für ein Chef sind. Wie haben Sie denn zueinander gefunden?
War relativ einfach. Mein Vater hat mich 1966 erstmal mitgenommen. Im Stadion war ich noch kurz vor meinem 7., ich weiß noch wann es war, und Geburtstag, und von dem Moment an war es passiert. Ja, also ich habe ja schon in dem Jahr dann den Europapokalsieg erlebt mit 7 Jahren. Das war so die Zeit, wo ich dann schon auch bewusst Fußball geschaut habe. Ich war da, glaube ich, schon ein Frühentwickler, und dann war ich das erste Mal im Stadion, und von dem Moment an war es komplett passiert und das ist dann auch so geblieben. Auch selbst in den härtesten Zeiten, wo der BVB 4 Jahre in der Regionalliga spielte, also in der damaligen zweiten Liga, da war es am schwierigsten, weil das war so eine Zeit, da war ich zwischen 13 und 17, da möchtest du schon einen Bundesligisten als Club haben.
Da willst du dir die Pulsadern aufschneiden, wenn es nicht läuft.
Ja, es ist schon, es war schon ein schöner Mist, weil speziell auch die Spiele waren dann sonntags, ich habe sonntags selbst gespielt und so, also das war schrecklich und deshalb erinnere ich mich noch sehr, sehr gut an den 23. Juni 1976, wo wir dann wieder aufgestiegen sind, 3-2 gegen Nürnberg. Das war schon ein extrem glücklicher Tag.
Sie haben selber Fußball gespielt in Erlinghausen, mit Vater als Präsident war er dort. Aber Vater hatte was zu sagen offensichtlich, oder?
Ja, mein Vater hat einen großen Einfluss auf mich, das ist gar keine Frage. Deshalb hast du auch dein ganzes Leben lang für Rot-Weiß Erlinghausen gespielt. Gab, obwohl ich ein fauler Hund war, gab es sicherlich schon noch, hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben. Aber das war unser Verein. Mein Vater war 33 Jahre Präsident und ich bin ihm dann nachgefolgt und bin das jetzt 25 Jahre. Also das ist nicht so eine Laune. Ne? Wenn du so viel, glaube ich, 58 Jahre so einen Verein führst, das ist auch eine tiefe Beziehung.
Wenn Sie da am Wochenende mit dem Vater von Erlinghausen nach Dortmund gefahren sind, das dauert ja auch eine Weile.
Damals war es eine Weltreise, noch die A44, Kassel-Dortmund gab es noch nicht. Bis zwei schon gefahren, ja.
Und da ist wahrscheinlich so ein Vater-Sohn-Ding auch entstanden. Haben Sie da mal über Sachen gesprochen, die Ihre Geschwister und Ihre Mutter nie gehört haben?
Ja, damals noch nicht. Damals war ich noch ein bisschen zu klein. Aber Vater-Sohn-Beziehung ist immer geprägt worden dadurch. Das ist klar, die war das ganze Wochenende über. Wobei mein Vater ist ja dann 75 in den Landtag gekommen. Da war ich aber schon 16, da war es dann aber auch vorbei. Von dem Moment an hat er kaum noch Zeit gehabt. Aber vorher war es so, wir sind noch nie mehr zu den Spielen gefahren. Erstens konnten wir es uns nicht leisten, zweitens war es zu weit. Aber so 3-4 Mal im Jahr. Und dann aber auch, er hat ja dann auch noch sonntags bei Rot-Weiß gespielt, in der ersten Mannschaft auch mein Vater. Da bin ich mitgefahren, schon mit 4-5 Jahren mitgefahren und so. Also da haben wir schon viel zusammen erlebt. Er hat dann samstags nachmittags oder sonntags meine Jugendspiele sich angeschaut. Da ist natürlich so eine Beziehung unfassbar gefestigt worden. Aber eine stärkere Beziehung, wie mein Vater und ich hatten, kann man sich sowieso auf diesem Planeten nicht vorstellen.
Wie hat sich denn die Beziehung zwischen Ihnen und Schwarz-Gelb dann verändert? Also wie muss ich mir das vorstellen, vom Fan zum Boss? Da muss man doch irgendwann so einen Schalter umlegen, oder?
Es hat sich so ein bisschen entwickelt. Am Anfang war es natürlich klar, wenn 2005 kommst in so einer Phase, wo ich bin, glaube ich, dienstags angefangen und freitags hatte ich Gläubigerversammlung. Und wenn die Gläubiger da uns nicht ein Jahr Zeit gegeben hätten, hätten wir Montag Insolvenz anmelden müssen. Also da hast du auch gar nicht drüber nachgedacht, wie jetzt dein Verhältnis als früher Fan und heute Boss, wie sich das jetzt auf einmal entwickelt hat, sondern du hast einfach nur gearbeitet und nachts konntest nicht schlafen, weil du gedacht hast, der nächste Tag kann der letzte sein. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Am Anfang hast du natürlich auch, ja, nicht die Erfahrungswerte. Also ich glaube, dass ich heute nach 15 Jahren den Job deutlich besser machen als vor 15 Jahren. Damals habe ich das Glück gehabt, gute Leute um mich herum zu haben. Ich habe vielleicht auch ein paar richtige Entscheidungen getroffen und habe auch Glück gehabt, wirklich Glück gehabt. Das kommt auch dazu, wenn du so einer schiebenden Ebene bist und dann kein Glück hast, dann stürzt du auch ab. Das war aber auch eigentlich allen klar. Nur heute hast du die Erfahrungswerte dazu, hast die internationale Vernetzung, ist es heute leichter und auch den Druck und alles abzufangen. Du weißt einfach, was da auf dem Spiel steht und du weißt auch irgendwann, dass sich im Leben noch vieles relativiert. Das hilft dir dann jetzt.
Hans-Joachim Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, ist mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mein Gast ist Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Wie musikalisch sind Sie denn? Also Sie haben vorhin schon gesagt, wenn im Stadion gesungen wird, dann gibt es Gänsehaut.
Ja, musikalisch in dem Sinne, dass ich kann nicht singen.
Aber Sie können laut.
Überhaupt nicht, nein. Meine Mutter, die war sehr begabt, was das Singen angeht. Meine Tochter ist es wieder. Ja. Aber ich habe davon wirklich gar keine Ahnung. Und ich kann auch kein Instrument. Aber ich höre gern Musik, das ist schon klar. Bin da aber auch überhaupt nicht festgelegt. Das heißt, ich habe also alles auf meinem iPod und
Unsere Gäste sagen ja, bevor sie zu uns zu Gast kommen, immer, was sie gern für Wunschmusik hören möchten. Auf ihrer Liste steht Smokey mit O'Carroll. Wenn dieser Song gespielt wird auf so einem Vereinsabend und ihre Frau sagt, komm, lass uns tanzen, sagen sie dann, Schatz, sucht ihr jemand anders oder gehen Sie mit?
Eher gehe ich nicht mit, weil ich sage dann immer, du weißt doch ganz genau, dass gute Fußballer nicht tanzen können und außerdem habe ich Hüfte und Rücken und was weiß ich was. Also tanzen war jetzt auch nie meine ganz große Domäne und O'Carroll, das ist einfach so eine Reminiszenz an mein Abiturjahr.
Abiturjahr, welches?
Das war 78 und da müsste das ungefähr auch gerade so en vogue gewesen sein.
Ja, super. Dann erinnern wir uns jetzt wahrscheinlich an einen ganz guten Abiturienten. Haben Sie das super gemacht?
Nö, nicht wirklich. Also Durchschnitt.
Aber die Haare haben gesessen.
Die Haare waren ziemlich lang. Ich war als Abiturient, auch, das kann man ja auch im Buch ganz gut nachlesen, relativ renitent. Weil damals war ein anderer Mainstream in der Gesellschaft. Das war schon ein sehr linker Mainstream, gerade an den Schulen. Ich als damals schon etwas konservativere Richtung habe da natürlich mich auch immer lautstark widersetzt. Und da habe ich auch dann ab und zu ganz schön was auf die Ohren gekriegt, also jetzt im übertragenen Sinne. Und weil ich auch nicht der Fleißigste war, war es dann eben nur durchschnittlich.
Das können wir gleich noch besprechen, auch die Beziehung zur Politik, zu diesem Konservativsein. Smokey erstmal auf die Ohren, O'Carroll, Wunschmusik von Hans-Joachim Watzke, der mein Gast ist im HR1 Talk.
Done it before.
Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, ist heute mein Gast im HR1 Talk. Einer der Top-Fußballmanager im Fußball. Wann ging es eigentlich los mit diesem Fußball? Also wann hat Vater Ihnen den Ball vor die Füße geschmissen und gesagt, hier, mach mal?
Ja, das war sehr früh. Also ich würde mal sagen, kurz nach dem Laufen lernen, 1,5 Jahre, gibt es noch Bilder von. Und auch sofort mit rechts abgezogen. Und ich habe auch mich kaum für andere Dinge interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da ein bisschen, hatte so eine leichte Monostruktur. Man hat versucht, mir...
Was meinen Sie damit?
Ja, man hat versucht, mir so Sachen wie Lego... Oder stand Carrera-Rennbahn oder sowas.
Und das war langweilig.
Das hat mich nicht interessiert, nicht wirklich. Und was mich interessiert hat, war alles, was mit Fußball zu tun hat. Also ich hatte das große Glück, dass meine Eltern, obwohl zu der Zeit es noch relativ knapp war, aber die hatten schon beide das Gefühl, dass sie das, was ihnen auch ein Stück weit dann schwer gefallen ist und teilweise auch verwehrt geblieben ist, dass Bildung ein großes Thema ist. Und ich weiß noch genau, von 7. Lebensjahr hat mein Vater jede Woche, jeden Samstag mir ein Buch gekauft. Ne? Dadurch habe ich dann sehr, sehr viel gelesen. Und da habe ich natürlich auch viel über Fußball gelesen. Ich habe die ganzen Fußballbiografien rauf und runter, die konnte ich auswendig. Ne? Und dann alles, was mit Taktik und mit ähnlichen Dingen zu tun hat.
Also
jede Woche, jeden Samstag ein Buch. Sie dürfen das nicht mit heute wechseln, weil heute hast du 1000 andere Ablenkungen. Damals in Erlinghausen im hintersten Teil des Sauerlandes gab es nicht so viele Ablenkungen. Es gab nur 2 Programme oder 3. Und die haben ja auch wenig Fußball damals gesendet, das kam auch noch dazu. Und ansonsten, es gab keine sozialen Medien, es gab kein iPhone, es gab nichts. Und du konntest Fernsehen, du konntest lesen. Ja, und wenn du älter warst, konntest du noch irgendwo mal in die nächstgrößere Stadt. Aber mit 7, 8, 9, 10 Jahren definitiv nicht. Und ich habe jede Woche ein Buch gelesen. Und da bin ich heute sehr, sehr dankbar, weil das hat natürlich meine rhetorischen Fähigkeiten, auch meine Rechtschreibung, mein Leseverhalten und so hat das schon sehr stark geprägt. Ne? Und aber dann am liebsten was mit Fußball.
Die Sie nicht kennen, um das mal zu sagen, Sie sind Jahrgang 59, Sie gehören also der Generation Kriegsenkel an.
Ja,
es gab jede Woche ein Buch. Gab es sonst auch alles, was Sie gern gehabt hätten? Also was war das für eine Familie, in die Sie da geboren wurden?
Ganz normale Familie, das war keine reiche Familie. Mein Vater war vollweise geworden im Krieg und meine Mutter kam von einem ganz kleinen Bauernhof und dann, wo die geheiratet haben, da sind wir dann zusammen in so eine 30 Quadratmeter Wohnung gezogen, keine Heizung drin und was weiß ich was, war schon abenteuerlich, aber es war ja nichts da. Mein Vater hat in 50er Jahren eine Maurerlehre gemacht und hat sich dann so über verschiedene Qualifikationen dann irgendwann hat er das hingekriegt, dass er noch ein Bauingenieurstudium machen konnte, nachdem er 5 Jahre gearbeitet hatte. Ja, und dann hatten sie sich in 60er Jahren abgespart daran, dass die Familie ein Haus bauen konnte. Das konnte mein Vater ja. Mein Vater konnte eins zeichnen, konnte als Maurer auch mauern. Und dann ist das in Eigenleistung alles entstanden. Und ja, und dann so in den 70er Jahren ging es halt ökonomisch aufwärts. Ne? Dann kam er 75 noch in den Landtag dazu und dann ging es uns dann relativ gut. Vorher war es relativ eng. Du hattest aber auch nicht diese Ansprüche. Das heißt also nicht so, wir müssen nicht in den Urlaub oder was. Ich war das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, das erste Mal geflogen, war ich 18. Und das war eine völlig andere Welt, aber gut.
Dabei hätten Sie mit dem Auto fahren können, weil wenn ich im Buch richtig gelesen habe, haben Sie mit 18 ein Auto vor die Tür
gestellt. Ja, das war 77, ne? Ja. Das war 2 Jahre danach und ich sage ja, dann, das war so die Phase, da ging es dann doch deutlich aufwärts. Ja.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, also Ihr Vater offensichtlich wirklich eine Vorbildfigur für Sie in Ihrem Leben und offensichtlich ja auch echt eine Galionsfigur für das Örtchen, in dem Sie groß geworden sind. Es gibt einen Hans-Watzke-Weg, es gibt dieses Hans-Watzke-Stadion. Er läuft Ihnen ja quasi wöchentlich, fast täglich über den Weg.
Ja, das ist ja auch ganz gut so und das bleibt ja auch nicht aus. Es gibt keine einzige Woche, wo ich nicht an meinen Vater denke. Das mit dem Stadion, das habe ich ihm Gott sei Dank, da bin ich heute noch sehr froh, dass ich es gemacht habe, 3 Tage bevor er gestorben ist, gesagt, dass das mein Ziel ist. Ich war ja damals Präsident, das dann umzubenennen. Und da hat er sich unfassbar drüber gefreut. Also das noch zu sehen, wie er sich noch darüber gefreut hat, das war auch das letzte Mal, dass wir sprechen konnten. Das hat mich über vieles hinweggetröstet.
Sagt Hans-Joachim Watzke im HR1 Talk. Hans-Joachim Watzke ist Chef beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund seit 15 Jahren und heute zu Gast im HR1 Talk. Herr Watzke, haben Sie in Ihrer Firma in Marsberg im Sauerland, die Firma, die Sie gegründet haben, eigentlich noch irgendwas zu melden?
Nö, also sie gehört mir noch, das ist schon klar. Aber meine Frau und mit ihren Mitarbeitern, die macht das großartig, ist natürlich für sie auch ein hartes Stück Arbeit, weil so hatte sie sich ihr Leben eigentlich auch nicht vorgestellt, da jetzt seit Jahren jeden Tag 10 Stunden malochen zu müssen, aber gut, das macht sie richtig toll, sonst wäre es auch nicht funktioniert. Mein Sohn ist jetzt dazugekommen, der hat jetzt sein Examen gemacht im BWL und der hat jetzt schon 1,5 Jahre so reingerochen, aber der ist jetzt Vollzeit drin. Und das ist eben, wie so ein Familienunternehmen läuft. Ne? Ja. Aber ich halte nicht viel davon, wenn ich bin jetzt 15 Jahre raus, ich verfolge die Zahlen, das ist schon klar, und zwar auch jede Woche, aber nicht mehr, ich kenne die Produkte nicht mehr, ich kenne die Kunden kaum noch.
Sie erkennen Ihre Schutzkleidung, die Ihre Firma, ich sag's einmal, wie sie heißt, Vartex, herstellt, die erkennen Sie nicht auf der Straße?
Ja, das könnte unsere sein, aber die sieht sich auch dann durchaus ähnlich. Manchmal erkenne ich schon, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es produziert wird, aus welchen Materialien es ist. Und ich kenne alles nur noch vom Hörensagen. Gefährliches Halbwissen ist immer ein großes Problem und dann halte ich lieber meinen Rand, als dass ich dann auch noch dummes Zeug dazu erzähle, wo die beide mir dann mitleidig dann sein, das eh keine Ahnung. Und ich habe da großes Vertrauen und ja, das machen die schon.
Woran erkennen Sie denn eine gute, eine funktionierende, eine anständige Feuerwehruniform? Worauf müsste man da achten?
Man müsste natürlich darauf achten, dass die Leute nicht in ihrem eigenen Schweiß ersticken, was schon schwierig genug ist, weil es sehr heiß ist. Sie muss natürlich gewisse Wasser abweisen, idealerweise eine gewisse Hitzebeständigkeit haben und und wenn es dann noch die Leute nicht auf den Boden zieht, weil sie 100 Kilo wiegt, dann ist es auch ganz gut.
Wenn Sie davon jetzt erzählen und Ihre Frau und Ihr Sohn die Geschäfte übernommen haben, ist es ja aber trotzdem noch irgendwie Ihr Herzblut. Sie haben angefangen quasi mit nichts diese Firma aufzubauen.
Ja, das war, ich war 30. Und hatte gerade gebaut, aber irgendwann war ich ich war 6 Jahre Angestellter beim großen Unternehmen aus dieser Branche. Und ich hatte aber die letzten 2 Jahre irgendwie das Gefühl, dass das nicht mehr so mein Ding war. Ich habe da auch festgestellt, dass ich so als zweiter Mann nur bedingt funktioniere.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist wirklich so. Und dann habe ich zum Leidwesen speziell auch meiner Mutter, weil ich damals gut verdiente und für meine Eltern war das ein epochales Ding, dass sie ihr erstes Kind, ich bin der Älteste, dann in Lohn und Brot untergebracht hatten. Und dann habe ich da auch wirklich gutes Geld verdient.
Und was heißt ein gutes Geld?
Boah, das war schon so Richtung 8.000 bis 10.000 Mark im Monat. Das war dann Mitte der 80er Jahre viel Geld.
Ist auch heute viel Geld.
Ja, also brauchen wir nicht drüber reden, aber damals war es sehr viel Geld. Und ich sage das ja nur deshalb so deutlich, weil ich dann entschlossen habe, mich selbstständig zu machen und habe mir erstmal gleich nur noch die Hälfte gezahlt.
Und haben auf dieses schöne Einkommen verzichtet, weil ihnen dieser Laden nicht mehr gepasst hat?
Ja, nee, ich wollte was selber machen. Ich wollte frei sein in meiner Entscheidung. Dafür musste ich noch mehr arbeiten. Ich musste da schon viel arbeiten als Angestellter, aber danach war es natürlich Wahnsinn. Ich bin dann tagsüber durch Deutschland gefahren, habe Aufträge rangeholt und abends habe ich es noch selbst gepackt, weil ich mir im ersten Jahr auch keine Leute im Lager leisten wollte, weil es um meine Existenz ging, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja, aber das Schöne ist, ich habe dadurch alles auch erlebt. Also die meisten Situationen im Leben habe ich erlebt. Ich war 6 Jahre Angestellter. Ich war Firmengründer auf kleinstem Niveau, habe die Firma natürlich mit meinen Mitarbeitern dann schon sehr gut nach vorn gebracht und dann beim BVB so ein Insolvenzszenario. Also es war ein spannendes Leben.
Sie wissen, wovon Sie sprechen, auch bei dem Fakt, dass Sie quasi die ganze Woche nicht zu Hause sind, sondern in Dortmund arbeiten und leben und am Wochenende, wenn es sich irgendwie ergibt und kein wichtiges Spiel ist, Sie nach Hause fahren. Wie organisieren Sie denn so diese Wochenendbeziehung zwischen Heimat, Familie und Arbeit und Dortmund?
Ja, jeder muss ein bisschen zurückstecken, das ist schon klar. Auf der anderen Seite bin ich auch jemand, der ohnehin einen relativ großen Drang hat, was zu bewegen, Freiheitsdrang hat von mir aus auch. Also das heißt, ich würde, wenn Sie mich komplett unglücklich machen wollen, dann müssen Sie mich 3 Wochen dann irgendwo einsperren und dann jeden Abend zu Hause vorm Fernseher sitzen und sowas. Oder das kann ich nicht, das geht auch nicht. Und insofern ist das ja alles gut gelaufen, so wie es ist. Ich habe mittlerweile in Dortmund definitiv komplett eine zweite Heimat. Ich fühle mich hier total wohl. Ich fühle mich auch so, als wenn ich nach Hause komme, wenn ich von irgendwo her komme. Und das ist in Erlinghausen genauso. Mittlerweile ist es auch entspannt, weil die Kinder sind groß. Meine Tochter studiert in Oxford, mein Sohn ist jetzt im Unternehmen. Am Ende war mein großes Glück im Leben war natürlich auch, dass ich mich immer auf meine Frau total verlassen konnte. Die hatte die Familie also komplett gemanagt. Ich weiß zwar, dass das schon wieder vielen als antiquiert und was weiß ich was vorkommt und Aber es war in der Phase einfach nicht anders möglich und meine Frau hat das alles super gemanagt, sonst wäre aus meinen Kindern auch nicht so viel geworden, das muss man auch ehrlicherweise eingestehen.
Da klingt sehr viel Stolz. Hans-Joachim Watzke, mein Gast im HR1 Talk, Unternehmer früher, Unternehmer heute, weil er Chef bei Borussia Dortmund ist. Wir haben noch eine Stunde und wenn Sie die erste verpasst haben, nachhören geht, ARD Audiothek. Jetzt gleich Nachrichten und dann reden wir zwei weiter.
HR1 Talk.
Und mein Gast heute ist der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, der seit einigen Wochen auch Bestseller-Autor ist. Ja. Echte Liebe heißt das Buch, das Sie geschrieben haben, gemeinsam mit Michael Horeni. Wie fühlt es sich denn an, Autor zu sein, Herr Watzke?
Ja, das ist ja auch ein leichter Etikettenschwindel, muss man ehrlicherweise sagen.
Weil jetzt bin ich gespannt.
Ja, geschrieben hat der Michael Horeni, ist ja klar. Es ist mein Input, das ist klar. Und wir haben es ja auch, es war ja so eine Konzipierung, die ja ganz interessant war. Ich wollte, also im Prinzip, ich habe ein paar Mal schon vorher so ein Angebot abgelehnt, aber zum 60. hatte ich irgendwann das Gefühl, einmal machst du das jetzt mal, damit du vielleicht, solltest du mal irgendwann Enkelkinder haben, denen mal irgendwann auch mal zeigen kannst, dass dann der Großvater nicht nur Blödsinn gemacht hat. Und der Michael Horeni, wir haben das ja da auch im Schriftbilden alles immer niedergelegt. Es gibt also autobiografische Einschübe, die sind aber auch dann entsprechend gekennzeichnet, wo ich dann wirklich das sage, was ich empfunden habe oder denke. Und dann gibt es eben sehr viel auch Beschreibendes vom Horeni, wo der völlig frei war. Ich habe mir extra jemanden dann auch dazu gebeten, ich habe das ja mit dem Verlag auch besprochen, der mich im Leben bisher relativ kritisch auch begleitet hat. Ne? Also da jetzt jemanden zu nehmen, wo jetzt jeder sagt, oh, hat er sich aber jetzt da schön jemanden an die Seite geholt, der eben da so eine Gefälligkeitsbiografie schreibt, das wollte ich von Anfang an nicht. Und mit Horeni habe ich in der FAZ schon manchen Strauß ausgefochten. Und das war schon interessant, dass er mich am Ende des Buches dann doch deutlich cooler fand, so als Person wie am Anfang. Ja. Das freut mich natürlich auch noch. Also wir haben mittlerweile ein sehr, sehr belastbares Verhältnis. Aber das war schon ein langer Prozess und das war auch viel Arbeit.
Haben Sie ihm so einen kleinen Vereinsausweis schon mal aufgehoben?
Nee, der ist schon noch unabhängig. Er wird auch nie ein BVB-Fan sein, weil dafür ist er einfach in dieser Position. Er ist ja ein sehr renommierter Sportjournalist und da muss er sich eine gewisse Unabhängigkeit erhalten. Aber es ist er schreibt wunderbar und das kommt dem Buch natürlich sehr zugute.
Er schreibt wirklich sehr wunderbar. Hans-Joachim Watzke, echte Liebe, sein Buch hat er dabei, handsignierte Exemplare, 3 Stück, die können Sie gewinnen, wenn Sie mir eine ganz simple Frage beantworten. Wie heißt der Fußballverein, bei dem Hans-Joachim Watzke als Jugendlicher gespielt hat? 0800 155 4 mal die 1 oder hr1.de funktioniert. Hans-Joachim Watzke ist da heute, das ist der hr1 Talk. Wir sind beim Fragebogen, Herr Watzke. Easy für Sie, ich gebe so Halbsätze und Sie machen sie bitte zu Ende. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Boah, das ist aber gleich ein Ding. Schwierig, ich habe da ehrlich
Haben gesagt, Sie keine Privilegien?
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich kriege viel, wenn ich möchte, kriege ich Karten in jedes Stadion. Das ist sicherlich ein Privileg.
Da müssen Sie wahrscheinlich echt nur Ihr Telefonbuch aufmachen, oder?
Ja, das geht dann schon. Ne? Aber so, ich bestehe nicht auf Privilegien.
Also das ist ein schönes Privileg, zu wissen, wenn ich ein Fußballspiel irgendwie in Deutschland, vielleicht auch in Europa sehe.
Ja, auch in Europa, ja, das hat schon was. Aber das würde ich aber auch jetzt als einziges sehen. Also sonst habe ich kein privilegiertes Leben.
Ich hasse es, wenn...
Ich hasse es, wenn wir verlieren.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass es permanent Leute gibt, die die ganzen Schwachstellen der Demokratie aufzeigen, was natürlich auch logisch und klar ist und dabei aber oft vergessen wird, dass es von allen Regierungsformen mit Abstand die beste ist.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe?
Boah, ich würde sagen, das waren meine Zwillinge.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Also ich habe in meinem ganzen Leben sehr viel Blödsinn gemacht, aber geklaut habe ich noch nie.
Beim Essen Fisch oder Fleisch?
Ach, ich bin also kein bekennender Vegetarier, Veganer oder was auch immer. Ich esse gern Fleisch, sehr gern sogar. Grundsätzlich aber ich versuche mich ausgewogen zu ernähren. Also ich würde mal sagen, 2 Drittel Fisch, 1 Drittel Fleisch.
Süß oder herzhaft?
Schwäche für Süßes. Ne? Ich muss schon sehr mit mir immer ringen. Ich esse gern Eis, ich esse gern Schokolade und muss immer gucken, weil ich ja meine Figur einigermaßen halten will, dass ich das so ein bisschen, aber das ist sicherlich so größte Schwäche. Ja.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese definitiv.
Der 12. Mai 2012 war?
Ja, ich denke mal, dass wir das Pokalfinale hatten, würde genau. ich mal schätzen.
5-2 gegen die Bayern.
5-2 gegen die Bayern, ja. Das war sicherlich sportlich eines der größten Highlights und das werde ich auch niemals vergessen, ja.
Uli Hoeneß.
Ja, Uli Hoeneß. Wir haben uns öfter aneinander abgearbeitet, das kann man schon deutlich sagen. Auf der anderen Seite war es aber auch nie eine Feindschaft, das muss man auch sagen. Es war auch nie dieses enge Zusammenarbeit, so wie mit Kalle Rummenigge, weil wir einfach die gleiche Position im Verein bekleiden. Aber vor dem, was er als Bayern-Manager, später Präsident geleistet hat, hat er eine unfassbar lange Zeit hinter sich. Das war ja von 79 an. Da habe ich riesigen Respekt.
Sind Sie froh, dass er jetzt im Fußball-Ruhestand ist und Ruhe gibt?
Nein, da habe ich ehrlich gesagt, ich glaube erstens nicht, dass er Ruhe gibt. Und zweitens war das ja auch ein belebendes Element. Also das würde ich jetzt noch nicht mal so sagen, nein.
Die Hände des spanischen Königs Juan Carlos sind?
Beruhigend. Ja gut, das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Wenn du natürlich, du gewinnst das Halbfinale 4-1 gegen Real Madrid und hast
Champions League.
Und ja. Das war ja nur ein paar Jahre nach unserer Fast-Insolvenz. Und ich hatte schon damals das Gefühl, dass diese Möglichkeit, dann in ein Champions League-Finale zu kommen, nicht so oft vorkommt. Und wir wollten unbedingt und mit allem, was wir hatten. Und wir waren ja sogar die ersten 60 Minuten die bessere Mannschaft. Da macht Real das 1-0 und dann fällt dann 6-7 Minuten Verschluss das 2-0 und das war dann die Hölle. Du wusstest ein Tor noch, dann bist du raus. Und der König, der im Übrigen super nett war, wir haben uns dann während des Spiels auch unterhalten und ich empfand das als unfassbare Ehre, dass ich neben ihm sitzen durfte. Und der war sehr, sehr nett und der hat dann versucht, mich wirklich zu beruhigen. Aber wo ich dann in der 89. dann einfach aufgesprungen und weggerannt bin, da hat er natürlich auch gedacht, der tickt auch nicht ganz richtig. Und ich bin aber ja dann wiedergekommen in der 93. Und also mir hat das dann sehr imponiert, mit welcher Gelassenheit. Er hat schon das Gefühl, dass er natürlich sich gefreut hätte, wenn Real das dritte Tor macht. Aber er hat dann sofort gratuliert mit einer Warmherzigkeit, mit einer Gelassenheit dabei auch. Das hat mir wahnsinnig imponiert.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit.
Also dann idealerweise niemand aus dem Fußball. Politik kenne ich auch alle. Ich sage jetzt mal mit Anja Kling, die finde ich als Schauspielerin gut. Und Heino Ferch, das sind so die beiden, die ich als Schauspieler super finde. Wenn dann mit einem von den beiden, das wäre vielleicht aber ganz interessant, weil in die Szene habe ich nicht so viele Kontakte.
Das sollte doch zu machen sein. Ihr zweiter Wunschtitel Genesis, Follow You, Follow Me, spielen wir jetzt für Sie, für Hans-Joachim Watzke, der mein Gast ist im HR1 Talk. Hans-Joachim Watzke, der Chef von Borussia Dortmund, ist zu Gast heute im HR1 Talk. Herr Watzke, wenn Sie sich als junger Kerl nicht für den Fußball, nicht fürs Unternehmen, sondern für die Politik entschieden hätten, könnte es sein, dass wir in den letzten Monaten über Sie und Ihre mögliche Kandidatur für den CDU-Vorsitz gesprochen hätten?
Ja, glaube ich nicht, weil ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich eher meine Stärken so in solchen Situationen einbringen konnte, wie ich sie vorgefunden habe in meinem Leben und meine Schwächen dadurch dann nicht so zum Tragen kamen. Also ich bin zum Beispiel extrem, also mich geduldig zu nennen, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig und mich optimistisch zu nennen auch. Und ich glaube, beides brauchst du schon, wenn du in der Politik bestehen willst. Und dieses Konsensuale, dieses ewige miteinander diskutieren und dann den siebten Spiegelstrich wieder austauschen und dann am Ende, wenn ich beim BVB dienstags morgens eine Idee habe und das nicht komplett abstrus ist, ist die vielleicht Donnerstag schon umgesetzt. Und in der Politik hast du eine Idee und nach 2 Jahren wird dann irgendetwas beschlossen, wo du am Ende nur noch mit sehr viel Fantasie erkennst, dass du auch mal daran beteiligt warst. Und das ist das eine und das andere natürlich auch, dass im Prinzip, ich habe das ja bei meinem Vater im kleineren Umfeld auch erlebt, dass ja im Prinzip jeder, bei jedem Parteifreund musst du ja schon gleich alle Radarsensoren ausfahren, ob der dir nicht von hinten dann auch das Messer wieder in den Rücken rammen will. Und das ist ja nicht wirklich ein kollegialer und auch nicht wirklich ein oftmals positiver Umgang miteinander. Ne? Und das alles zusammen hätte mich wahrscheinlich schon relativ früh zur kompletten Aufgabe bewegt. Und ich habe riesigen Respekt vor den Menschen, die Politik machen. Und mit einigen bin ich ja auch gut bekannt.
So mit Friedrich Merz.
Friedrich Merz, mit Jens Spahn ist ein Freund von mir, definitiv. Annegret Kramp-Karrenbauer, mit der habe ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich habe auch zu unserem Ministerpräsidenten in NRW ein ordentliches Verhältnis mit Armin Laschet. Aber vor denen habe ich riesen Respekt, dass die sich das antun, weil das ist schon echt ein Hammerjob.
Aber wie geht das mit Annegret Kramp-Karrenbauer und mit Friedrich Merz, befreundet zu sein?
Das geht. Ich glaube, dass die beiden von ihrem Wertesystem, und das ist für mich immer entscheidend, für was steht jemand, dass die sich gar nicht so unähnlich sind. Ich glaube, dass...
Echt?
Ja, das ist so mein Gefühl.
Warum haben die sich dann so öffentlich attackiert?
Ja, die haben sich ja gar nicht attackiert. Ich finde, dass sich sehr stilvoll die Kandidatur, dass in der Politik Leute gegeneinander kandidieren, das ist ein Grundelement der Demokratie. Das muss einfach so sein. Aber ich glaube, dass die sehr, sehr stilbildend miteinander umgegangen sind. Und ich habe auch heute den Eindruck, dass die sehr gut miteinander umgehen. Also ich habe da großes Vertrauen. Ich wünsche mir, dass beide eine tragende Rolle in der Politik der CDU die nächsten Jahre spielen. Und ich bin auch sicher, dass es so kommen wird. Und Jens Spahn finde ich einfach auch total spannend, weil ein guter Typ ist
wirklich. Herr Watzke, wenn Sie am Dienstag eine Idee hätten, die Sie am Donnerstag gern umgesetzt hätten in der CDU, welche wäre das?
Die Idee, die ist aber auch nicht neu, dass die CDU wieder ein etwas klareres Wertesystem bekommt, dass man wieder etwas mehr das Gefühl hat, dass man weiß, wo für die CDU steht und dass die CDU in allen Bereichen die Partei oder den Fleißigen in diesem Land eine Lobby gibt. Und zwar fleißig ist für mich nicht abhängig von der Brieftasche und vom Einkommen, sondern fleißig heißt für mich die in diese Gemeinschaft einzahlen, durch ihre Leistung, durch das, wenn ich mir überlege, in der Altenpflege und in vielen anderen Bereichen, was da Menschen leisten, die brauchen eine Agenda und die brauchen eine Lobby. Und das wäre eigentlich die Hauptaufgabe der CDU. Und dann natürlich die zweite, das halte ich auch für sehr wichtig, die CDU, den Gedanken der, ich habe ja gesagt, Agenda der Fleißigen, dann den Wirtschaftsgedanken mit dem Gedanken des Umweltschutzes zu versöhnen. Da ist, glaube ich, eine historische Chance, dass man da einen guten Mittelweg findet. Und das sind sicherlich so die beiden Aufgaben.
Dass das heute nicht so ist, hat man da in den letzten Jahren einfach den Ball laufen lassen, um es mal in Ihrer Sprache zu sagen?
Ja, ich glaube schon, dass der Ball schon viel zu lange läuft und keiner so genau weiß, wo er eigentlich dann hinrollt. Und das ist sicherlich schon so, ja.
Hans-Joachim Watzke im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marco Schreil und mein Gast ist heute Hans-Joachim Watzke, der BVB-Chef. Fußball ist ein Mannschaftssport, Watzke, Teamplayer. Inwieweit sind Sie das denn?
Ja, ich spiele ja nicht mehr. Aber das geht gar nicht anders.
Ne? Sie müssen schon ansagen.
Ja, nein, aber das auch die Ansagen musst du dir selbst erarbeiten. Also ich habe einen Kreis von engen Mitarbeitern, denen ich total vertraue, die mir aber auch total vertrauen. Da wird dann immer auch sehr, sehr offen auch Klartext gesprochen und daraus werden auch viele Ableitungen getroffen. Ich teste schon auch viele Ideen von mir mal vorab, bevor ich die dann in ein größeres Plenum reingieße. Und wichtig ist, dass du 4, 5, 6 Vertraute hast, die dich stark machen.
Diesen Inner Circle, den Sie auch beschreiben im Buch.
Ja, genau, ja,
da gehört Ihr Sohn dazu.
Nein. Nee. Das ist ja auch wieder, der sitzt ab und zu dabei, das ist klar. Aber der kann nicht dazugehören, weil er ist ja nicht Inside von Borussia Dortmund. Und der ist aber nur, wenn er beim Spiel ist oder so, dann ist er natürlich dazu. Weil mit meinem Sohn bespreche ich ohnehin relativ viel, auch mit meiner Tochter. Aber die haben ja nicht die Insiderkenntnis.
Two of Us, Blue Night Shadow ist der nächste Wunschtitel. Das ist eine deutsche Band, ne?
Ja, ja.
Ich habe bis heute keine Ahnung davon gehabt.
Ja, das ist, glaube ich, schon 80er Jahre und wir schreiten jetzt ein bisschen voran.
Okay, dann hören wir uns Blue Night Shadow an. Hans-Joachim Watzke wünscht sich und wir reden gleich weiter hier am HR1 Talk.
She's a blue night shadow, blue night shadow, blue night shadow on the run. She's a blue night shadow, blue night shadow. Shadow looks at you. Oh, what you gonna do?
Hans-Joachim Watzke, mein Gast heute im HR1 Talk. Wir müssen mal klären, warum ist der BVB für Dortmund, für das Ruhrgebiet so wichtig?
Na, weil er natürlich mit Abstand, mit Riesenabstand die meisten Fans in NRW hat, von allen NRW-Vereinen, weil er natürlich auch die meisten Titel gewonnen hat, speziell nach dem Krieg. Und weil er so ein bisschen widerspiegelt den Werdegang des Ruhrgebiets, die ja mit vielen Strukturbrüchen hier konfrontiert waren. Und das Ruhrgebiet erholt sich gerade so ein bisschen, noch nicht so viel, wie ich es mir vorstelle, aber NRW wird momentan auch ganz gut regiert und NRW erholt sich ein bisschen und das passt sehr gut zum BVB. Der BVB ist sicherlich so ein bisschen schon Flagship von NRW und insofern passt das.
Wie anders tickt denn der BVB, wenn wir jetzt mal ihn vergleichen mit anderen großen Vereinen, mit Leipzig, mit den Bayern, mit Gladbach, mit Frankfurt? Was unterscheidet die Eintracht vom BVB?
Ich kann es nicht so genau sagen, weil ehrlicherweise, also was uns unterscheidet, ist sicherlich, dass wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren sicherlich erfolgreicher war. Aber Eintracht Frankfurt ist ein Verein, von dem ich sehr viel Respekt habe, weil es ein Traditionsverein ist, ein Verein, in meinem Geburtsjahr im Übrigen deutscher Meister geworden ist und sich auf einem guten Weg befindet. Also das beobachten wir schon sehr, sehr intensiv. Aber da gibt es, glaube ich, nicht die ganz großen Unterschiede. Es gibt immer punktuelle Unterschiede. Leipzig ist ein völlig anderer Entwurf, das ist klar. Es ist von einem Mann kreiert.
Wirtschaftlich.
Wirtschaftlich natürlich auch ganz anders entwickelt worden. Wir mussten unser Geld da natürlich deutlich anders dann in irgendeiner Weise generieren. Aber das ist okay, das ist eben so. Und Bayern ist nochmal wieder was anderes. Bayern hat ja quasi in dem Bundesland alleine schon mal ein Monopol. Bayern muss man einen Riesenvorteil auch anführen, dass sie 50 Jahre es gut gemacht haben. Und dass sie aber auch das ganze Bundesland brachial dahinter stand, von der Landesregierung angefangen bis was weiß ich wohl.
Wie gut hat Jürgen Klopp zu Schwarz-Gelb gepasst?
Ja gut, das ist glaube ich nicht die Frage, ist die einfachste für heute. Das war 100% und das ist aber die große Stärke von Jürgen. Der macht sich dem Verein auch passend. Das heißt, also ist ja in Liverpool genau die gleiche Geschichte wieder.
Ich würde Ihnen gern was vorspielen. Ihr Freund Jürgen.
Aki Watzke, was kann ich über ihn sagen, was nicht sowieso schon jeder weiß? Vielleicht etwas, was er selber gar nicht weiß. Nämlich, dass ich ihn nicht nur als Freund sehe, das weiß er, aber dass ich ihn auch bewundere. Ja, für die Kraft, die er aufbringt, mutige Entscheidungen zu treffen, die sich in fast 100% aller Fälle als auch noch richtig erweisen. Das war nicht nur in dem Moment, als er Borussia Dortmund, ich weiß gar nicht wann, vor gefühlten 100 Jahren, vom mehr oder weniger Untergang gerettet hat, sondern auch später, als wir zusammengearbeitet haben. Und danach auch, seit wir nicht mehr zusammenarbeiten, vielleicht sind sie sogar noch mutiger und richtiger geworden. Das ist in dem Business wirklich außergewöhnlich und findet man auch nicht bei allzu vielen Menschen. Es fällt ihm nicht schwer, mutig zu sein. Ja, das wusste vielleicht nicht jeder. Herzliche Grüße nach Frankfurt oder wo auch immer ihr sitzt. Euer Jürgen Klopp.
Wer von Ihnen beiden ist denn mutiger? Was sagen Sie denn?
Oh, das erstmal berührt mich das jetzt, muss ich schon sagen. Das ist also
uns auch, wirklich. Ja, ja, wir haben uns mit Jürgen Klopp zusammengefummelt und hätten nicht gedacht, dass er sich diese Zeit nimmt, uns was rüberzuschicken. Aber er hat es getan, weil Sie ihm so wichtig sind. Und er hat über Mut gesprochen.
Ja, das ist ja auch umgekehrt genauso. Und wir haben es ja geschafft. Jürgen ist jetzt fast 4,5 Jahre weg. Unsere Verbindung ist seitdem nicht ein bisschen weniger geworden. Und ich muss aber auch immer aufpassen dabei, dass egal, was du in Deutschland momentan dann sagst oder machst, es gibt ja sofort eine Gegenbewegung. Und dann heißt er sofort, ja, aber wenn er permanent erklärt, wie toll er den Jürgen Klopp findet, dann schwächt er doch da den aktuellen Trainer und ähnlichen Blödsinn. Aber wir sind eben ganz eng und Jürgen ist als Trainer das Nonplusultra. Das ist so in der Gesamtkonstellation, was Führungsstärke angeht, was soziale Kompetenz angeht, was rhetorische Fähigkeiten angeht, was Ausbalancieren von Situationen angeht. Und mutig ist Jürgen allemal. Also wer als Spieler bei Mainz, als Kapitän von Mainz 05 eine Woche später Trainer ist, also wenn das nicht mutig ist, dann ist nichts mehr mutig. Und diese Symbiose von allem, und da gehört ja auch noch Michael Zorc zu, das war einfach für 7 Jahre großartig. Und das werde ich auch immer sagen, egal ob dann jemand sagt, ja, weil das verherrlicht das zu sehr oder so. Das war einfach eine großartige Zeit. In den 7 Jahren haben wir den BVB gut weiterentwickelt, aber auf der anderen Seite, die Zeit danach war auch nicht so schlecht, weil wir nämlich in jedem Jahr uns für die Champions League qualifiziert haben, zweimal Vizemeister geworden sind, Pokal gewonnen haben und immer Champions League gespielt haben. Also insofern, das muss man auch mal deutlich anmerken.
Kommt der Kloppo irgendwann wieder zurück nach Dortmund?
Na, realistisch gesehen würde ich das mal nicht sehen.
Der Feldtrainer.
Er hat jetzt, ja gut, der gewinnt momentan alles, aber Jürgen weiß auch, dass im Fußball auch immer wieder andersrum kommt.
Ja, wenn die Nase ihm mal blutet, ja, könnten Sie ihm aufhelfen.
Ja, aber da brauche ich mich nicht mehr für. Also das helfen ihm schon genug andere.
Hans-Joachim Watzke ist mein Gast im HR1 Talk und wir reden gleich noch weiter über das, was da vielleicht noch kommen wird. Hans-Joachim Watzke im HR1 Talk, der BVB-Boss. Sie sind 60 geworden letztes Jahr. Wir haben gerade über das gesprochen, was vielleicht noch kommen könnte, ob vielleicht die Wege sich mit Jürgen Klopp nochmal kreuzen. Vielleicht ja irgendwie als alte Herren, als Rentner, oder? Sie zwei irgendwie auf einer Parkbank Enten beobachten?
Und so. Sehr unwahrscheinlich. Also dass ich irgendwann auf einer Parkbank sitze und Enten beobachte, halte ich für komplett ausgeschlossen. Und bei Jürgen glaube ich es auch nicht wirklich. Nee, ich will auch kein Rentner sein. Das ist auch klar. Mein größtes Problem ist, dass ich jetzt 60 bin, aber mich wie 40 fühle. Mhm. Glücklicherweise sehen das meine Ärzte genauso. Mhm. Das ist schon mal ganz gut. Ich hätte mich aber auch ein bisschen erschüttert, wenn es anders wäre, weil ich schon relativ diszipliniert bin. Mhm. Und ich möchte also das so lange wie eben geht herauszögern, nichts mehr zu tun. Ja, weil das ist schon wichtig, dass man vom Kopf her beweglich bleibt, dass man Anforderungen zulässt, dass man sich beweisen muss. Also das heißt nicht, dass ich noch 100 Jahre in diesem Job bin, ganz bestimmt nicht. Das wird schnell irgendwann zu Ende sein, aber danach geht es immer weiter im Leben und das ist wichtig.
Benutzen Sie die Bremse ziemlich intensiv? Also würden Sie genauso intensiv schnell aussteigen, wie Sie ziemlich zügig eingestiegen sind?
Nein, das geht ja nicht. Ich habe ja noch 3 Jahre Vertrag.
Ah.
Die werde ich eh erfüllen. Und alles andere werden wir dann sehen. Wir werden uns irgendwann zusammensetzen. Ich schätze mal in 21 Reinhard Rauball, mit dem ich ja die Gespräche immer führe, und seinen Kollegen aus dem Präsidialausschuss. Mhm. Und dann werden wir Lösungen erarbeiten, die zukunftsorientiert für Borussia Dortmund sind, wo Einzelschicksale dann eine sekundäre Rolle spielen. Aber ich werde, insofern ist es für mich eine ganz komfortable Situation, weil ich finanziell unabhängig bin. Das hilft natürlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich werde sowieso mein Club bleiben. Ja, also völlig egal, ob ich irgendwann diesen Job aufhöre, vielleicht übernehme ich irgendwas anderes im Verein, vielleicht auch nicht, aber es wird mein Verein sein und ich werde, egal, wenn es mal ein Wochenende gibt, an dem ich gar kein Amt mehr habe im Verein, werde ich trotzdem auf der Tribüne sitzen. Also das gibt mir schon eine ganze Menge Sicherheit auch, das wird immer so sein.
Und vor allem, der Verein ist ja gut beraten, auf Ihre Expertise noch ein bisschen zu achten. Wenn Sie so jemanden wie den Norweger Holland holen, haben Sie ja irgendwie gerade alles richtig gemacht.
Ja. Ja gut, das ist aber ehrlicherweise schon das Zusammenspiel schon von vielen anderen Leuten. Am Ende habe ich die Unterschrift runtergesetzt, war auch in den Prozess natürlich involviert, aber Idee und so weiter hat dann wie immer bei uns im Transferbereich er Michael Zorc mit seinem Team entwickelt. Sebastian Kehl, Matthias Sammer, alle wussten am Ende, dass wir es machen wollen. Alle haben auch gesagt, müssen wir machen, super. Aber da habe ich nicht das Urheberrecht.
Welchen Traum haben Sie eigentlich für Ihr Leben?
Ich habe so ein privilegiertes Leben, so ein volles, sattes Leben. Das ist schwer zu sagen. Also deutscher Meister würde ich schon noch mal gern, da bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten ist mein Leben, also das ist jetzt schon viel dramatisch besser gelaufen, als ich mir das nur jemals hätte erträumen können. Also insofern sollte man da auch ein bisschen demütig sein und nicht mehr zu viele Träume haben.
Also einmal so richtig schön angetrunken mit Sonnenbrille, obwohl keine Sonne scheint, um den Borsigplatz. Das wäre
ja, halt. Das wäre schon nochmal eine coole Nummer. Wird auch kommen.
Ich drücke die Daumen. Hans-Joachim Watzke, am Ende unserer Sendung dürfen unsere Gäste gern was auswendig aufsagen, singen, trällern, machen, tun, also irgendeine Weisheit versprühen. Gibt es irgendeinen Satz, irgendeine Weisheit, die Ihr Leben geprägt hat, die Sie uns gern mitteilen wollen? Da dürfen Sie gern drüber nachdenken. Sie dürfen auch gern die ersten 3 Zeilen der Vereinshymne referieren oder irgendetwas tun.
Nein, das wäre mir jetzt so aufgesetzt. Also ich glaube einfach, das Entscheidende ist, dass man demütig sein muss, dass man aber trotzdem auch mutig sein muss. Ich glaube, das ist das entscheidende Thema und dass man sich jede Herausforderung stellen muss, dass man mit sich selbst im Einklang sein muss. Und wenn man das hinkriegt, dann wird man ein gutes Leben führen.
Hans-Joachim Watzke, 2 Stunden im HR1 Talk. Echte Liebe heißt das Buch, das er geschrieben hat. Echte Freude, es zu lesen. Ich kann es nur empfehlen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie Zeit hatten und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit bis so Mitte Mai auf alle Fälle.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch an alle Hörer vom HR1 und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke sehr. Diesen Talk hier können Sie nochmal nachhören, hr1.de, da finden Sie den Podcast. Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag noch.
HR1, genau meins.